Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anruf, eurem Handball-Talk auf Sport 1. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir sind in dieser Woche wieder da und wollen natürlich ja über das sprechen, was dort in der letzten Woche passiert ist. Wir hatten die EM-Qualifikation, über die wir reden müssen, haben natürlich über weitere Themen, wollen aber natürlich mit der Nationalmannschaft anfangen und den Blick werfen auf die deutsche Mannschaft. Und da begrüße ich ganz herzlich den Geschäftskollegen Robin Bulitz. Hallo Robin.
Hallo Sebastian und ja, gibt was zu besprechen, ne? Irgendwie ein bisschen noch nicht wieder ins Laufen gekommen, der Motor, seit der doch enttäuschenden WM, würde ich sagen.
Ja, das war auch so ein bisschen so mein Eindruck von den beiden Spielen. Wenn wir drauf schauen, wir haben gegen Österreich gespielt, das erste Spiel am Donnerstag, oder nein, früher, am Mittwoch war das genau, endete 26-26 und das zweite Spiel in Deutschland, in Hannover, endete dann 31-26 für die deutsche Mannschaft. Aber du hast angesprochen, ganz schöner Stotterstart, gerade das erste Spiel. Ja, also das war schon harte Kost, gerade offensiv. Also was sie da wieder manchmal geboten hat, das war schon echt alles andere als das Gelbe vom Ei.
Ja, ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert gefühlt an irgendwie vor olympische Spielezeiten, sage ich mal. Bei der WM fand ich es gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Aber vor den Olympischen Spielen war das immer das Thema Chancenverwertung und das war es jetzt am Ende im ersten Spiel gegen Österreich auch ganz, ganz klar, meiner Meinung nach, ne? Weil eigentlich ist das Ding souverän runtergespielt bis zur 50. Minute. Du hast eine 4-Tore-Führung und eigentlich musst du da den Sack zumachen, aber dann dann kommt ein kompletter Bruch ins Spiel und Deutschland wirft halt in 10 Minuten 2 Tore. Und Konstantin Möstl macht das Tor zu und wird abgeworfen, wirklich zum Helden geworfen in diesem Spiel. Und die Österreicher holen vollkommen unerwartet einen Punkt. Also ich glaube, da haben sie in der 50. Minute auch nicht mehr wirklich mit gerechnet, weil die Deutschen das schon eigentlich, sie haben sich nie wirklich mehr als 4 Tore abgesetzt, ne? Sondern es waren immer so 2, 3, 4 so um den Dreh. Ne? Die 4-Tore-Führung war die höchste, aber es wirkte auf mich jetzt nicht so, als ob die deutsche Mannschaft das unbedingt noch irgendwie aus der Hand geben könnte. Aber dann kam für mich irgendwie ein nicht nachvollziehbarer Bruch da rein. Und ja, Möstl hat da einfach bockstark dann gehalten natürlich auch.
Und dann noch 3 7-Meter geworfen in der Phase, kam auch dazu.
Ja.
Also da kam wieder eine richtige 7-Meter-Schwäche dann durch. Ja.
Da ja, brauchen wir nicht drüber sprechen.
Also ich fand auch die erste Halbzeit, auch da, finde ich, muss eigentlich schon klarer stehen. Also ich meine, ich glaube, mit der Vorsprung war eigentlich, zur Pause waren es 2 Tore. Aber so gefühlt war die deutsche Mannschaft eigentlich besser drin. Die 3-2-1, die gespielt wurde, hat überraschend gut funktioniert, fand ich sogar. Aber wir haben wieder vorne so viele Bälle weggeworfen und so, da habe ich mir so gedacht, so, dieses Spiel darf nie so knapp eigentlich stehen, aber es war halt irgendwie so, es passt halt irgendwie so ein Spieler ran, dass die deutsche Mannschaft irgendwie so nicht so in Flow reingekommen ist. Marco Grigic hat seine Chancen nicht so nutzen können und eigentlich der beste Offensivspieler war fast Miro Schlurov, muss man sagen, der Debütant, der sich irgendwie am besten noch durchgefaltet hat.
Ja, total. Also das Debüt wurde ja von vielen Seiten, sage ich mal, schon gelobt. Und er spielt, er hat genau das gemacht, worüber wir gesprochen hatten vorher. Er hat relativ unbekümmert gespielt in meinen Augen und hat damit dem Spiel so ein bisschen Frische gegeben und war eben nicht einer von denen, die, sage ich mal, noch dieses Ausscheiden vielleicht bei der WM im Kopf hatten und so mit angezogener Handbremse und oh, hoffentlich geht hier heute nichts schief gespielt hat, sondern hat einfach Bock gehabt, hat sich gezeigt, hat sich Würfe genommen und das war schon. Ja, das hat Spaß gemacht. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was du angesprochen hast, die 3-2-1-Deckung, ich habe mich erst mal total gefreut, dass es überhaupt mal eine neue Deckungsvariante gab, muss ich sagen. Und da kann ich dann auch drüber hinwegsehen, dass Tobias Wagner als Kreisläufer bei dieser 3-2-1, ne, das ist für den Kreisläufer und so einen Kreisläufer wie Tobias Wagner ist. Es ist von der Physis her ist eine 3-2-1, lädt natürlich ein, über den Kreis zu spielen. Gerade mit ihm am Kreis, dass er dann da 8 Hütten macht, das nehme ich hin. Aber wenn jetzt versucht wird, sage ich mal, zumindest mal eine zweite Deckungsvariante zu etablieren, das ist ja eine der Punkte, sage ich mal, die wir beide und vielleicht auch nicht nur wir beide, sondern viele gerade nach der Weltmeisterschaft auch wieder kritisiert hatten, dass wir immer und immer wieder nur an dieser 6-0 festhalten.
Ja, und ich finde, der hat auch eigentlich wirklich gut funktioniert. Also Köster auf der Spitze, Ich finde, er hat das echt gut gemacht, immer wieder die Österreich Probleme gespielt, die noch dann relativ schnell mit dem siebten Feldspieler agiert haben, aber auch da jetzt nie dann so überragend zwingend gewesen sind. Also ich finde schon, sie haben das eigentlich gut gemacht. Hinten raus hat er so ein bisschen die Kompaktheit gefehlt in den gewissen Situationen, fand ich dann. Und da haben sie dann ein bisschen dann auch über den Kreis nicht in so einen ganzen Griff gekriegt. Aber insgesamt war diese neue Variante doch etwas Positives und das ist, glaube ich, eine der positiven Dinge, die man aus jedem Fall aus dem Spiel mitnehmen konnte, dass man auch eine andere Deckungsvariante gut spielen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn da ordentlich weiter dran gearbeitet, wird, dann bin ich guter Dinge, dass man damit ja auch einfach mal, ne, für einen Bruch im Spiel des Gegners sorgen kann. Ne? Also das muss jetzt nicht, die muss ja jetzt nicht durchgespielt werden, die muss ja jetzt nicht dauerhaft gespielt werden, immer wieder. Aber denken wir nur mal an die Spanier zum Beispiel, ne, die so eine offene 3-2-1 ja immer dann spielen, wenn es eng wird, beziehungsweise wenn sie hinten liegen und wenn sie dem Gegner so ein bisschen in Bedrulli bringen wollen. Und genau sowas braucht Deutschland meiner Meinung nach, weil das fehlte, diese Lösung dann auch in der Abwehr, sage ich mal, zu finden, in Spielen, die eng sind, in Spielen, die umkämpft sind, die wichtig sind oder wo man auch mal hinten liegt. Da freue ich mich, dass es in diese Richtung geht, muss ich sagen.
Ja, absolut, definitiv. Also es ist auf jeden Fall sehr positiv gewesen. Lass uns aufs zweite Spiel zu sprechen kommen. Da gab es am Ende den 31-26 Sieg. Da waren wir auch offensiv durchschlagskräftiger, Wurfquote 72%. Marco Krieger, Julian Köster waren die zwei, auf die wirklich verlassen war. Beide jenseits von der 70%-Quote. Das war das, was wir da auch, glaube ich, auch sehen wollten, weil Juri Knorr weiter nicht spielen konnte. Haben die da zwei das wirklich sehr gut an sich gerissen, offensiv.
Total, Julian Köster wächst immer mehr in diese Führungsrolle rein, das gefällt mir total gut. Körpersprache, Auftreten, Verantwortung übernehmen auf dem Feld, ist für mich von der Veranlagung her, vom Spielverständnis auch neben Juri Knorr und Renas Uschins, der jetzt auch gefehlt hat, ist es einfach der beste deutsche Spieler, den es im Moment gibt. Ne, da brauchen wir nicht lange drum herum reden, glaube ich. Das hat jeder auch die letzten Turniere gesehen und auch jetzt wieder, wie er da das Zepter in die Hand genommen hat. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich bin vor allen Dingen auch gespannt, wenn man mal ein bisschen weiterschaut, was seine nächste Station nach Gummersbach ist und ob er da wirklich nochmal einen Sprung machen kann. Weil dann ist das für die deutsche Nationalmannschaft natürlich auch nochmal Gold wert.
Ja, definitiv. Also wenn er da dauerhaft Champions League spielen kann, ich glaube, das wird seine Entwicklung natürlich nochmal mehr gut tun, wenn er sich wirklich dann Woche für Woche mit den Besten dann auch international messen kann. Aber sind wir mal gespannt, ob es das irgendwann passieren wird. Bisher hat er ja noch einen langfristigen Vertrag im Oberbergischen und ich glaube, die Gummersbach werden alles dafür tun, dass sie ihn bestmöglichst unterstützen, damit er möglichst lange bei diesem Verein bleibt, weil natürlich einfach Identifikationsfigur Nummer 1 ist. Kommt aus diesem Verein, hat ihn mit hochgeführt aus der zweiten Liga, ist dort aufgewachsen, Nationalspieler geworden. Also das passt auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt, ob er dann wirklich diesen Schritt wagt, dann auch sagen, okay, hey, ich möchte vielleicht mal ins Ausland oder dann wirklich auf einem Meisterkandidaten spielen. Das wird man natürlich dann mal in den nächsten Jahren mit Sicherheit da genauestens beobachten, ob da irgendwann mal dieser Entschluss kommt, zu sagen, okay, ich möchte mal was Neues sehen, einen neuen Versuch wagen bei einem anderen Team und mich dort mit Weltklasse-Leuten da auf jeden Fall dann messen, ja. Wer ist für dich sonst noch positiv aufgefallen in dem Spiel? Ich meine, klar, David Spät hat ja dann stark gehalten dann noch, als dann Andi Wolfmann nicht so funktioniert, was auch mal okay ist. Aber was war für dich noch so positiver Aspekt aus dem zweiten Spiel?
Auch im zweiten Spiel hat für mich absolut Miro Schlurov wieder überzeugt.
Ja.
Also ganz klare Visitenkarte abgegeben und Chance mehr als genutzt, meiner Meinung nach, durch diese Einladung, diese Nominierung. Absolut gerechtfertigt mit beiden Auftritten und selten so einen guten Debütanten gesehen. Und gefällt mir, was da aus Gummersbach alles kommt, muss ich sagen.
Ja, definitiv, zumal mit denen ja auch ja noch wieder auf halb links stellen kannst. Das heißt, du kannst ja sowieso ein bisschen mit ihm spielen und da ja die Abwehr durchaus so Probleme stellen. Das ist schon noch eine Option, gerade weil ja natürlich die Linkshänderposition so ein bisschen das Problemfeld in Deutschland derzeit ist, ist das schon auf jeden Fall. Hat er sich empfohlen, sage ich es mal so. Max Benecke hingegen fast gar keine Spielzeit bekommen. Ich habe es nachvollziehen können, dass man gewinnen kann. Okay, kann ich verstehen, aber dass man ihn dann fast gar nicht einsetzt, ist dann halt auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, so, warum nominierst du ihn dann?
Ja, aber das ist, ne, irgendwie haben wir jetzt schon bei ein, zwei Spielern immer mal wieder drüber geredet. Ja. Das ist so ein Alfred Gislason-Ding, habe ich das Gefühl. Ja. Verstehe ich nicht. Also er schließt sich mir dann auch nicht wirklich. Dann lass ihn zu Hause.
Ja,
Wobei
definitiv.
natürlich, also es geht, ich weiß nicht, in dem Moment, wo ich das sage, denke ich natürlich auch, allein in diesem Dunstkreis zu sein, mit diesen Jungs zu trainieren, mit der Nationalmannschaft zu trainieren, bringt, glaube ich, jemanden wie ihn auch schon total weiter.
Bestimmt. Ich meine, das ist ja bei den Füchsen nicht anders. Also wenn du dahinter einem Matthias Gitzel bist und dann mit dem Woche für Woche trainieren kannst und von ihm lernen kannst, ist es mit Sicherheit auch für dich hilfreich. Klar, natürlich kriegst du nicht die viel Spielzeit, ist ja klar. Aber ja, prinzipiell ist natürlich schon auch so, dass du, wenn du Spieler natürlich mitnimmst und das dann vielleicht auch nicht so läuft, offensiv, dass du vielleicht dann schon nochmal so jemanden reinwerfen kannst und Spielzeit geben kannst, damit er sich auch dann zeigen kann. Deswegen, ja, war ja auch bei Tim Zechel ja auch ähnlich. War auch im Endeffekt
Ja.
eigentlich nur dann da auf dem Kaderzettel, aber wirklich viel Spielzeit hat er da ja auch nicht gesehen. Also,
Ja, gut, aber dass Tim Zechel da nur als Backup mitkommt,
das war fast zu erwarten, klar.
als Entlastung, das war fast zu erwarten. Und ja, ich muss sagen, für Max Benecke tut es mir leid, aber wie gesagt, ne, Miro Schlurow absoluter Gewinner. Und ich würde noch eine steile These wagen. So langsam aber sicher können wir von mir aus mal aufhören, Christoph Steinhardt einzuladen.
Ja, hat er auch kaum gespielt, wenn ich mich nicht täusche, ne?
Ja, es ist auch, also ganz ehrlich, in Erlangen geht es komplett alles den Bach runter. Da zeigt er keine Leistung so wirklich. Und jetzt hier, ah, ich verstehe das nicht, ey. Da müssen
Nee,
wir doch
also
eine
würde ich auch lieber
bessere
den Platz
Lösung
anders
finden.
nutzen.
Ja, da müssen wir eine bessere Lösung finden, ganz ehrlich, finde ich.
Ja, absolut, bin ich absolut bei dir. Wie gesagt, möchte gar nicht sagen, dass er auch nicht ganz das Olympiaturnier gespielt hat, das war echt gut, aber die Saison ist echt nicht seine und da muss man auch dann mal drüber nachdenken, dann nochmal so jemand dann vielleicht auch dann mal auch daheim zu lassen. Auch wenn er dann mal, ne, wenn er in Formkrise ist, sollte man ja auch nur Spieler nominieren, die natürlich auch eine gute Form haben. Klar, links in der Position ist ein Problem, sehe ich ein und so, aber wenn man nicht in Form ist, sollte man auch entsprechend nicht für die Nationalmannschaft nominiert werden. So knallhart muss man das
Ja,
dann einfach mal anerkennen.
total. Also vielleicht gegen die Schweiz und gegen die Türkei, ne? Die beiden Spiele sind ja Anfang, Mitte Mai. Die letzten beiden Qualifikationsspiele. Und man ist ja eigentlich schon, ne, wenn man das dann gegen die Schweiz zieht, ist man ja sicher durch. Man ist, glaube ich, auch jetzt schon. Nee, man ist noch nicht ganz sicher durch, ne?
Ja, noch nicht ganz sicher, aber aufgrund dessen,
Ja.
wie das ist, glaube ich, also wenn du mit 7 Punkten Dritter wirst, glaube ich, dass die Chancen, dass du überall als einer der am besten Gruppendritten reinkommst, glaube ich, relativ hoch ist. Also von
Ja.
daher ist es noch nicht ganz, ganz sicher, aber ich glaube, wir können da schon fast schon die Uhr nachstellen, dass die deutsche Mannschaft mindestens als Gruppenzweiter auf jeden Fall weiterkommt. Denn die Schweizer haben sich jetzt auch gegen die Türkei jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, ne? Nur im Hinspiel mit 4 gewonnen, im Rückspiel mit 3. Ja,
Ja.
also glaube ich jetzt nicht, dass das ein großer Stolperstein für die deutsche Mannschaft werden wird im Mai.
Nein, glaube ich auch nicht. Und dann gerade dann gegen die Türkei 3, 4 Tage später. Also nach dem Spiel gegen die Schweiz, ne, beim Spiel gegen die Schweiz wird sicherlich noch mal voller Fokus sein, Top-Besetzung versucht, ne, das will man ziehen. Allein aufgrund der Historie dieses Spiels, ne, also
Ja.
Deutschland-Schweiz ist ja schon auch immer was Besonderes. Und dann gegen die Türkei kann man natürlich sicherlich mal was ausprobieren, weil ohne den Türken zu nahe treten zu wollen, sind sie handballerisch natürlich einfach limitiert.
Absolut. Bin ich absolut bei dir. Deswegen, ich glaube, wir sind da, glaube ich, jetzt in der Gruppe relativ gut und sicher durch. Wie gesagt, das war jetzt mit Sicherheit nicht alles hundertprozentig perfekt, aber es haben ein paar positive Dinge doch sehr, sehr gut funktioniert und Miro Schlugow hat sich auf jeden Fall empfohlen, da, ja, mehr als nur im Fall der Fälle, falls Verletzungen da sind, einzutreten. Also von daher bin ich mal sehr gespannt, wie es dann da weitergeht. Für ihn natürlich, für die deutsche Nationalmannschaft. Wie gesagt, Mitte Mai geht es dann dort weiter, dann werden dann die letzten Spiele angetragen werden in Schweiz. In Zürich wird am Mittwoch gespielt, am 7. Mai und dann entsprechend 4 Tage später am Sonntag in Stuttgart gegen die Türkei. Und da sind wir mal gespannt, wie die deutsche Mannschaft dort schlagen wird. Wir werden es natürlich genau beobachten, machen jetzt eine kurze Pause. Wir kommen gleich zurück und werden natürlich noch den Blick auch auf die anderen Gruppen so ein bisschen, weil da gab es auch die eine oder andere Überraschung, aber das gleich mehr hier bei eurem Handball-Talk auf Sport 1. Ja, jetzt sind wir zurück und schauen natürlich noch auf weitere Ergebnisse aus der EM-Qualifikation und gehen mal, wenn wir gerade schon in Gruppe 7 waren, in die allerletzte EM-Gruppe mit Portugal, Polen, Rumänien und Island. Und ja, was soll man sagen? Da gab es schon ein, zwei kleine Überraschungen. Rumänien unentschieden gegen Israel 29-29, jetzt vielleicht ein bisschen erwartbarer gewesen, aber dass Portugal nur 36 gegen 36 gegen Polen spielt, die ja auch im Umbruch sind, neuer He Trainer, da gab es richtig viel Unruhe nach dem Abschneiden bei der WM. Ist schon eine kleine Überraschung, Robin. Zwar im zweiten Spiel konnte ich es nicht ganz bestätigen, aber trotzdem Portugal einen Punkt abzuringen, aller Ehren wert.
Ja, ich finde, wir haben, also wie wir gerade über Deutschland-Österreich gesprochen haben, es ist irgendwie Copy-Paste, ne, was da bei
Ja.
Portugal gegen Polen passiert ist, sage ich mal. Es sind ähnliche, ich würde sagen, es sind komplett ähnliche Kaliber. Portugal und Deutschland waren auf Augenhöhe mit dem dann etwas glücklicheren Ende für die Portugiesen, und Polen und Österreich sehe ich auch ungefähr auf Augenhöhe, muss ich sagen. Und da haben die Portugiesen dann natürlich irgendwie ja, sich sehr, sehr schwer getan, sage ich mal, und sind da auch gestolpert, was für sie in der Quali natürlich jetzt auch keinerlei Auswirkungen hat, ähnlich wie für Deutschland. Aber Portugiesen müssen sich da erstmal irgendwie neu finden, glaube ich.
Ja, scheint in der Tat ein bisschen so. Klar, sind jetzt immer noch Erster mit 7 Punkten und dürften wahrscheinlich auch durch sein, weil jetzt bei den Zauberspielen, Spielen gegen Rumänien und Israel, sieht sie schon noch als Favoriten. Aber ja, das war schon, glaube ich, so eine kleine Überraschung. Da mussten sie sich auf jeden Fall nochmal schütteln vor dem Rückspiel, dass sie am Ende ja dann mit 6 Toren für sich auch entscheiden konnten. Aber zeigt auch, dass auf jeden Fall Überraschungen möglich sind. Und wenn wir Überraschungen sprechen, Robin, lass uns über die Färöerinseln sprechen.
Ja, Mann.
32-32 gegen Niederlande und das Rückspiel in den Niederlanden mit einem Tor Vorsprung gewonnen. Also die Färöer, ja, die machen Lust auf mehr.
Ah, richtig geil, richtig geil. Das ist einfach cool zu sehen, wie die da weiter zocken. Ne? Shipagotu einfach schön 8-mal genetzt, 5 Assists. Der ist einfach so ein geiler Spielmacher. Ich liebe den Typen, wie der zockt. Das ist einfach nur großartig, ne? Ballverteiler, der hat Pässe drauf, und dann diese Körpertäuschung. Das ist ja dieses kleiner Mittelmann, viel eins gegen eins.
Robin, bist du noch
Wenn ich
da?
es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der müsste eigentlich nach Magdeburg wechseln und dürfte nicht bei Kiel weiterspielen, ne, weil die Spielanlage dort perfekt passt. Ja, Spiel zusammen, gerade mit Olli Mittun, ne, die beiden 14 Tore zusammen gemacht, das war schon richtig, richtig gut. Das,
Ja, und
und vor allen Dingen, ich glaube, die Niederländer, ey, boah, weiß ich nicht, so langsam wird es schwer, ne? Alle reden immer davon, Geheimfavorit hier, Geheimfavorit da, sind im Kommen, aber sind Leistungen doch irgendwie über weite Strecken schuldig geblieben, finde ich dann, um was Zählbares mitzunehmen.
Zumal sie dann auch im Rückspiel, also beziehungsweise beim 32-32 haben sie sogar 17 Tore erlaubt, ne, von Shipagutu und Mittun. Also es war schon ja, sehr, sehr krass zu beobachten, wie das abgegangen ist zwischen den beiden Teams. Und wie gesagt, die Färöerinseln haben einfach richtig, richtig Gas gegeben, gute Leistung gezeigt und ja, ich bin da bei dir. Also die Niederländer, klar, natürlich, wie gesagt, wir reden immer darüber und so, aber ja, vielleicht sind sie ein bisschen schon über den Snit hinaus. Mich ist nicht böse gemeint oder so, ne? Auch Luke Steins, Danny Byens, das sind immer noch sehr, sehr gute Spieler, auch in Rutger Tenfelden und so, aber so dieser nächste Schritt, der kommt halt einfach nicht so. Und da muss man jetzt einfach sagen, dass die Färöerinsel haben tolle junge Spieler, ne? Wir haben sie schon erwähnt, natürlich auch Hakum Vestafteigum, der ja auch in der Bundesliga spielt, auch tolle Leistungen zeigt. Also da wächst da was zusammen und diese Jungs haben ihre besten Zeiten noch vor sich, was dann vielleicht bei den Niederländern vielleicht schon so ein bisschen ein Thema auch ist, weil mit sich auch Torhüter-Thematik so ein bisschen mit dabei ist. Bad Ravensbergen ist jetzt auch nicht mehr so in der absoluten Topform, die er vielleicht mal hatte. Und diese Gruppe ist natürlich jetzt ziemlich offen, ne? Weil das Kosovo hat gegen die Ukraine gewonnen einmal, was ein bisschen sehr überraschend gewesen ist, sodass jetzt Platz 1 und Platz 4 nur 2 Punkte trennen. Und das sorgt natürlich jetzt vor dem letzten Spieltag doch schon auch für Spannung, denn die Färöerinseln hatten ja im ersten Abschnitt ja auch verloren gehabt gegen die Ukraine und Kosovo hatte einen Punkt gegen die Niederlande. Also da scheint noch echt viel möglich zu sein, Robin, von diesen letzten 2 Spielen.
Ja, hättest du mir gesagt, dass die Gruppe so aussieht, irgendwie von den letzten beiden Spielen, hey, ja, weiß ich nicht, hätte ich gesagt, können wir hier Podcast einstellen. Brauchen wir nicht mehr über Handball-Expertise zu sprechen, aber krass, dass die Ukraine und der Kosovo sich da so schlagen, ne? Das finde ich schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, und hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, dass die da Fallobst werden, ne? Und gegen die Färöer und die Niederlande nicht einen Punkt holen. Das Gegenteil haben sie bewiesen, ist schon stark, muss ich sagen. Also,
Ja, macht
und
ganz viel Spaß.
dementsprechend ist sehr, sehr interessant zu beobachten, wie das noch ausgeht. Und ja, ich bin da, leg mal sämtliche Objektivität ab und sage, ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn die Führer wieder bei der Europameisterschaft dabei sind.
Ja, ich mich auch auf jeden Fall. Also was die da abgerissen haben letztes Jahr, ich glaube, das wollen wir auf jeden Fall wiedersehen.
Ja.
Das gehört einfach dazu. Das hat es sehr schön gemacht. Gruppe 5, ja, sagen wir so, ist es so, wie es erwartet ist. Kroatien geht vorne weg, dahinter die Tschechen, die beide Spiele gegen Kroatien zwar verloren haben, aber sich am Ende wahrscheinlich durchsetzen werden gegen Belgien und Luxemburg, die sich jeweils eine Partie von den direkten Duellen gewonnen haben, also sich so gegenseitig ein bisschen selbst Punkte weggenommen haben. Ob die da was reißen können, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Deswegen will ich lieber zur Gruppe 4 gehen, Robin, denn da haben die Serben das Hinspiel gegen Spanien gewonnen, mit 2 Toren im
Jo.
Rückspiel dann zwar verloren, aber schon eine kleine Überraschung gewesen.
Absolut, absolut. Und da ist jetzt natürlich auch nochmal spannend. Ne? Die Italiener bei den Debütspielen von Bob Hanning als Coach haben sich relativ schadlos, sage ich mal, geschlagen. Aber die Gruppenkonstellation ist auch wieder spannend. Ne? Die Serben sind wieder dran mit 4 Punkten. Und ja. Hätten die Spanier sich, glaube ich, auch anders vorgestellt, die irgendwie gefühlt immer noch in so einer kleinen, nicht kleinen, sondern inzwischen in der großen Findungsphase oder langen Findungsphase sind, habe ich das Gefühl.
Ja, absolut. Also da hat man immer noch den Eindruck, dass da immer noch nicht so alles zusammenläuft. Ich meine, wenn du das Rückspiel anspielst, da hat Alex Gomez 10 von den 28 Toren gemacht. Der nächstbeste Spieler hatte 3 Tore mit Ian
Ja.
Barufet. So, und da sieht man, dass da einfach so keiner klassisch wirklich so stark vorweggehen kann. Die Torhüterleistung war auch nicht so stark. Ne? Corrales nur 5 Paraden in der Partie. Da ist es schon umso bemerkenswerter, dass es trotzdem gereicht hat, um diese Partie zu gewinnen. Aber ja, also das muss man sagen, die Spanier sind weiter noch voll im Umbruch und die tun sich da echt schwer. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es dort weitergeht. Aktuell Italien vorne mit 6 Punkten, Spanien mit 6 und dann Serbien mit 4. Also das könnten da echt noch heiße Tänze werden, denn Italien muss noch gegen Spanien und gegen Serbien. Klar, natürlich, die haben beide noch den einfachen Gegner mit Lettland, aber ich glaube, dort wird da am 11. Mai da noch echt ein heißes Tanz werden. Wer sich denn von den ersten, also wer sich die ersten beiden Plätze dort sichern wird, das wird mit Sicherheit sehr spannend zu beobachten sein, auf jeden Fall.
Absolut.
Lass uns mal eine Gruppe weitergehen. Gruppe 3, wo Island vorweggeht mit 4 Siegen und dahinter ist Georgien so ein kleines bisschen überraschend, wie ich finde. Jetzt auf Platz 2 gerückt, haben beide Duelle gegen Bosnien-Herzegowina gewonnen und das ist für die Mannschaft natürlich schon ein herber Rückschlag, weil ich glaube, die da schon mit gerechnet haben, dass sie da diesen zweiten Platz hinter Island sich eigentlich sichern können.
Ja, nun, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich das auch eher, also, ne, hätte ich natürlich auch Island, Bosnien-Herzegowina getippt, aber Georgien, ja, schlägt sich da echt nicht verkehrt, ne? Die haben wir ja auch schon, haben wir die nicht auch schon bei der Europameisterschaft vor 2 Jahren gesehen? Oder
Ich
vertue ich mich
meine
da gerade?
schon, glaube ich. Doch, die müsste mit dabei gewesen sein. Doch, doch, doch.
War das nicht dort, wo der Torwart so einmal zum Man of the Match gewählt wurde und so unglaublich happy war und für so einen schönen Moment gesorgt hat? Ich meine, das waren die Georgier, die zusätzlich dazu ja auch noch den Gummersbacher, boah, es ist für mich ein Zungenbrecher, Chuck Webbraze. Korrigiere mich, wenn es falsch ist.
Ich glaube, wird anders ausgesprochen. Chokre Rewebase, glaube ich. Irgendwie so, glaube
Ja,
ich.
von mir aus auch
Aber
das.
schwieriger Name auf jeden Fall.
Der Mann mit den Sprungfedern in den Beinen, sein Signature Move ist ja der beidbeinige Absprung, mit dem er höher kommt, als ich jemals gesprungen bin, muss ich leider zugeben. Und der natürlich auch eine geisteskranke Fackel im Arm hat, ne? Und das ist natürlich ein krasser Zocker und der hat sich jetzt hier auch wieder mit 5 Dingern verewigt, auch wenn er nur eine 50%-Quote hatte. Wenn drei Georgier dann natürlich irgendwie 16 Tore auflegen, ist das natürlich schon eine Hausnummer und die Bosnier, ja, haben dann doch ein bisschen enttäuscht und waren vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht sich auch ein bisschen zu ihrer Sache zu sicher, zu Hause vor allen Dingen dann auch, was mich ein bisschen gewundert hat. Und die Tabellenkonstellation setzt die Bosnier jetzt natürlich total unter Druck und dahingehend ist es natürlich relativ spannend, was da noch bei rauskommt.
Ja, definitiv. Ich bin mal gespannt, dass sie dann noch vielleicht erreichen können. Ne, haben sie auch schon irgendwie sind liegen die denn ja auch die Georgier den Bosniern. Ne? Also Georgien hat ja auch bei der EM auch gewonnen gehabt gegen Bosnien-Herzegowina. Also irgendwie scheinen Georgien mit denen sehr, sehr gut klarzukommen und da immer wieder entsprechende Siege einzufahren. Deswegen ja, interessant auf jeden Fall mal zu beobachten, dass es da ja, wie es da jetzt weitergehen wird. Denn wie gesagt, Georgien jetzt in der Pole Position auf jeden Fall. Von Bosnien-Herzegowina müssen wir jetzt mal gucken, inwieweit die natürlich dann entsprechend ihr Duell gegen die Griechen gewinnen, weil dann dürften sie auf, oder dann sind sie auf jeden Fall durch als Zweiter, und dann muss Bosnien halt hoffen, dass sie da irgendwie noch Punkte gegen die Griechenland sammeln und dann möglichst irgendwie da vielleicht noch in eine Tordifferenz reinkommen können. Da wird man mal gespannt drauf, wie das weitergehen wird. Lass uns Gruppe 2 gehen. Ungarn vorneweg, haben zwar unentschieden gespielt gegen Montenegro, sind aber wahrscheinlich relativ sicher durch, und dahinter wird es noch so ein bisschen so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Montenegro und Finnland werden. Die Finnen haben beide Duelle gegen Slowakei knapp mit jeweils einem Tor gewonnen, haben jetzt entsprechend das Matchup gegen Montenegro, wer dann am Ende den zweiten Platz machen wird, aber Robin, ich glaube, Montenegro sollte das schon für sich entscheiden.
Ja, guck mal, ne, die Montenegriner haben einen Punkt in Ungarn geholt, ne? Das ist natürlich auch schon mal eine Ansage. Also den holst du dir ja auch nicht mal eben so. Und die Slowaken sind halt gegen Finnland beide Spiele verloren. Also das hätte ich so auch nicht gedacht unbedingt. Also die sind scheinbar erschreckend schwach. Und ich glaube, die Finnen werden es dann nicht schaffen, nochmal zu überraschen und die Montenegriner schlagen. Dementsprechend sehe ich die Gruppe irgendwie gesetzt, aber nichtsdestotrotz ist sie natürlich noch sehr offen. Also, ne, ja, Finnland kann da die große Überraschung schaffen. Das wäre schon ein mittelschweres Wunder, wenn die auf einmal dabei sind.
Ja, das wäre auf jeden Fall schon eine dicke Überraschung. Ähnlich wie es auch in Gruppe 1 ja aktuell der Fall ist. Ne? Litauen, 3 Siege in 4 Spielen. Na klar, natürlich beide Duelle gegen Estland gewonnen. Okay, sehe ich sie schon besser. Aber sie hatten ja noch den Sieg gegen Nordmazedonien, die jetzt zweimal entsprechend verloren haben gegen Slowenien, die jetzt als Gruppenerste schon durch sind mit 8 Punkten. Und Nordmazedonien, die müssen jetzt stampeln. Also die brauchen jetzt ganz dringend 2 Siege. Natürlich gegen Estland, ist ja klar, sollte eigentlich gesetzt sein. Und dann im 11. Mai gegen Litauen, weil sonst wäre das schon eine kleine Überraschung, wenn sie dann nur über den Gruppendritter dann weiterkommen würden.
Ja, da müssen sie sich richtig weit strecken, ne? Also da müssen sie schon auch vor allen Dingen mit dem Torverhältnis, ich glaube, dass sie dann gegen Litauen, wenn sie das ziehen, natürlich mit dem direkten Vergleich den zweiten Platz sich sichern können, ne? Mhm. Auch überraschend schwach, finde ich, in der Gruppe. Aber die Nordmazedonier, da haben wir auch schon drüber gesprochen, bei den letzten Turnieren, da kann ich mich dran erinnern, bei der letzten Europameisterschaft auch, dass da nicht mehr so viel kommt, wie es mal war in Zeiten des großen Bolasenko Laskovic.
Kirill Lazarov und so.
Kirill Lazarov.
Ja, also nicht dann mit elf Toren in Slowenien abschlachten zu lassen. Also klar, du kannst gegen Slowenien verlieren, ob du mit 11 unbedingt verlieren solltest als Nordmazedonien, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es zeigt auch wahrscheinlich einfach, dass du noch wirklich noch nicht an dem Level bist, wo du eigentlich sein möchtest, sein willst, um da wirklich dann nochmal oben einfach ranzukommen. Und das ist schon spannend, wie es jetzt weitergehen wird. Wie gesagt, sie brauchen jetzt ganz dringend 2 Siege, um dann halt Litauen noch wegzuverdrängen. Sonst müssen sie halt gucken, dass sie halt irgendwie über die Möglichkeit, dass du Gruppendritten reinkommst, aber so möchtest du ja eigentlich als Nation, die auch sehr handballverrückt ist und auch wo Handball wirklich gelebt wird von den Fans, möchtest du ja eigentlich so nicht weiterkommen, und deswegen müssen wir mal schauen, wie es dann da im Mai ist. Es ist auf jeden Fall, ihr hört's raus, das werden spannende Quali-Duelle jetzt noch werden dann im Mai, wenn es da wirklich dann um die letzten Tickets dann geht, und wir werden natürlich da genau drauf schauen, machen jetzt mal eine kurze Pause und kommen zurück, denn es gibt natürlich noch ein paar andere Themen, die wir reden müssen, unter anderem eine Dopingsperre, aber dazu vielleicht mehr hier bei Anruf im Handball-Talk, Sport 1. Ja, und wir sind zurück hier bei Anruf im Handball-Talk auf Sport 1 und wollen jetzt in dem letzten Segment noch kurz mit ein paar wichtigen News aus der Woche beschäftigen, und da wollen wir natürlich über eine der großen Themen reden, die jetzt ganz offiziell beschlossen sind. Wir wissen ja schon seit längerer Zeit, dass Nils Kretschmer wegen Dopingverdacht dastand. Es gab positive Dopingtests, und jetzt ist bekannt, dass der 32-Jährige für 4 Jahre gesperrt ist. Wurde auch entsprechend schon oder hat auch sich schuldig bekannt, könnte deswegen jetzt noch reduziert werden auf 3 Jahre. Jetzt hat man Klarheit, Robin. Natürlich für ihn, sollte man natürlich nicht machen, dass er zugestanden hat, immerhin etwas, weil es gibt ja noch viele, die dann drumherum zetern und auf irgendwelche Verweise mit Verunreinigung und so sprechen. Aber zumindest hat er seinen Fehler ja so eingeräumt.
Ja, hat seinen Fehler gegenüber der HBL eingeräumt, ne, und ist da zumindest irgendwie zugegeben, beziehungsweise sich dazu schuldig bekannt, kann man ja schon sagen. Ich finde die Sperre richtig. Doping hat nichts in der Sportart zu suchen und sollte maximal hart bestraft werden. Irgendwelche Verunreinigungen und was weiß ich nicht was. Ich habe letztens erst wieder irgendwie hier dieses Best-of der Entschuldigungen, das dann immer an die WADA oder so geschickt wird, gelesen. Ja. Da sind ja wirklich die absurdesten Sachen dabei, ne? Also, das ist ja so wild teilweise und finde ich erstmal, also gut, dass er sich dann, dass er sich dazu äußert und dann sagt, das so zu machen gegenüber der HBL. Was ich nicht so gut finde, ist, der Mann ist halt nicht nur Profi-Handballer gewesen
Na.
oder Profi-Handballer, sondern der Mann ist schlichtweg auch einfach ein unglaubliches Sprachrohr für die Sportart. Aufgrund seiner unfassbaren Reichweite und der Art seiner Selbstdarstellung und Außendarstellung. Und da dann gar nichts zu äußern und sich nicht zu positionieren und zu sagen, es war ein Fehler, Doping hat nichts zu suchen, ich habe einen großen Fehler gemacht. Finde ich irgendwie ein bisschen schwierig.
Ja, das fehlt mir auch noch so ein bisschen. Also er hat sich ja bisher noch nicht dazu geäußert, jetzt zu dieser Sperre ganz offiziell. Das ist auch schon ein bisschen fragwürdig, dass er sich da so verschweigt. Aber ja, ich meine, immer hat er das zugegeben. Wie gesagt, ich kenne ja auch man kennt ja diese ganzen Geschichten mit irgendwelchen Verunreinigungen über Massage, wo es dann reingelangt sei und so weiter und so fort. Da gibt es ja die ganz wildesten, verrücktesten Theorien. Aber ich meine natürlich, der Sport war natürlich jetzt im letzten Jahr eigentlich schon sehr hart getroffen. Ne? Wir hatten Kretschmer, wir hatten den Fall Nicola Portner, wir hatten Miguel Martins, das war der letzte Fall, wo ja dann auch jetzt geklärt worden ist, ist ja keine Sperre, da gibt es, weil es auch nichts festgestellt worden ist. Also das ist schon ja jetzt sehr, sehr viel gewesen im Handball, wo es ja vorher zuvor jahrelang gar nichts gegeben hat. Deswegen hoffen wir jetzt mal, dass das allen, die darüber nachgedacht haben, eine Lehre ist, das nicht zu tun, denn man wird erwischt im Handball. Und doch es da entsprechende Strafe gibt, ist auf jeden Fall da auch sehr, sehr positiv. Wobei wir dann wahrscheinlich jetzt, ne, je nachdem, ob er jetzt 4 Jahre oder dann 3 Jahre noch richtig bekommen wird, mit 35, 36, ob er dann nochmal einen großen Vertrag bekommt, in der ersten oder zweiten Liga, wage ich mal auch so ein bisschen dahin zu stellen, weil natürlich dann auch schon im sehr fortgeschrittenen Alter bist und da willst du wahrscheinlich dann eher so Richtung, keine Ahnung, dritte Regionalliga oder sowas, vielleicht noch ein bisschen einfach so ein bisschen seine Laufbahn ausklingen, hinauslaufen, gehe ich mal von aus. Aber ja, natürlich aufgrund seiner Persönlichkeit und dass er auch ein bisschen auch ein Sprachrohr ist, auch ja bei deinen auch immer wieder häufig zu sehen war, ist das schon auch irgendwie etwas, wo man sich da schon noch, ja, ein bisschen eine klare Positionierung definitiv von ihm gewünscht hätte. Eine klare
Ja,
Positionierung gibt's. Ja, Robin.
die Frage ist natürlich, wie es rein rechtlich dann auch
Na,
aussieht, ne?
dafür
Ob er
klar,
sich
ja.
aktuell überhaupt äußern darf. Also da will ich ihm jetzt auch nicht noch mehr vorwerfen, sage ich mal, als dieses Zugeständnis beziehungsweise die Einnahme des Testosterons da. Ich glaube, Testosteron war es, ne?
Genau,
Die
Testosteron war es, ja.
Einnahme, ja, die Einnahme des Dopingmittels schon vorgeworfen wird. Da will ich jetzt nicht noch irgendwelche Spekulationen betreiben, weil es kann natürlich sein, dass die Äußerungen noch nicht stattgefunden haben und keine Stellungnahme bezogen wurde bisher aufgrund der Tatsache, dass da ein laufendes Verfahren einfach noch
Genau.
ausstand.
Ja,
Ja.
genau. Da will man sich auch dann nicht möglich irgendwie noch tiefer irgendwo reinreden. Deswegen auf jeden Fall Verständnis dafür. Bin mal gespannt, ob es ja jetzt, wie gesagt, wo es jetzt fix ist oder wo es dann spätestens fix werden wird, ob er sich dann entsprechend dann dazu äußern wird und darüber reden wird. Genau. Lass uns zu einem anderen Thema kommen, was deutlich erfreulicher ist. Wir wissen ja schon, wir haben den Videobeweis in der Handball-Bundesliga und jetzt kommt zur neuen Saison die Torlinientechnologie, um dann auch entsprechend zu klären, ob wirklich ein Ball die Linie überquert hat. Robin, der Sport wird technologisiert? Nee. Ich bin ganz sicher nicht, wie das. Also es gibt mehr Technologie im Sport. Gutes Zeichen.
Gutes Zeichen und ich glaube, er wird tatsächlich technologisiert, wie du gesagt hast. Würde
Würdest du
ich
auch
mal
so
sagen,
sagen, ne?
ja. Ich glaube, da warst du schon
Hört sich so
bin ich schon
komisch
auf
halt
dem
einfach an,
richtigen
ne?
Weg, muss ich sagen, ja. Ich finde es einen guten und logischen Schritt für die weitere Professionalisierung auch der Handball-Bundesliga und halte die Entscheidung definitiv für richtig und hoffe auf eine reibungslose Umsetzung, weil das ist natürlich immer damit verbunden, ne, mit sowas. Das muss dann funktionieren in meinen Augen.
Ja, es wird mit Sicherheit noch gar nicht so einfach, ne? Weil du musst entsprechend natürlich die Kameras positionieren. Das kostet das Ganze wohl auch so, die Bild hat, glaube ich, geschrieben, 500.000 Euro. Es wurde mal auch mal was von einem sechsstelligen, vielleicht sogar siebenstelligen Betrag gesprochen. Also, das ist jetzt nicht ganz kostengünstig. Das wird die Teams mit Sicherheit dann auch ein bisschen auch wehtun, weil auch doch der einige und andere noch ein bisschen mit den Nachwehen von Corona-Krise, Ukraine-Krieg und auch wirtschaftlichen Schwächen zu kämpfen hat im Sponsoring-Bereich. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall das Richtige, das jetzt zu tun, weil natürlich auch gerade auch der Videobeweis, so wichtig er auch ist, kann ja nicht jede Situation jetzt, wenn man sagt, okay, war der Ball jetzt in der Linie oder nicht, so erkennen, weil natürlich dann nur auf die TV-Kameras zugegriffen wird und das ist dann in gewissen Situationen natürlich dann nicht ganz so einfach, wenn dann der Torhüter vor der Kamera liegt oder so, wenn man das nicht genau hinkommen kann. Deswegen, ja,
ist ja, es auf jeden absolut. Fall sehr, sehr also hilfreich. Ich bin gespannt und glaube aber, dass
die Arbeit des Schiedsrichters auf jeden Fall auch erleichtern.
Ein positives Signal ist und bin guter Dinge, dass es klappt.
Ja, absolut. Da bin ich bei dir. Das bin ich auch. Sehr, sehr gute Dinge, dass das klappen wird. Dann lass uns mal zum Abschluss den Blick einmal auch noch zum Frauenhandball werfen. Machen wir ab und an unregelmäßig ja durchaus auch. Und wollen wir mal sprechen über zwei Personalien. Lass uns mit der schönen anfangen. Alina Greisels, wir kennen sie alle aus der Nationalmannschaft. Sie kommt jetzt nach 2 Jahren im Ausland zurück, hat jetzt ja in Metz gespielt und noch aktuell noch in Rumänien und wird jetzt zur neuen Saison wieder beim BVB spielen. Robin, für die Liga natürlich ein gutes Zeichen, dass natürlich so ein Aushängeschild wieder in Deutschland ist, weil sie natürlich auch eine Sichtbarkeit für die Mannschaft schafft, für die Liga schafft, als sie dann irgendwo, sag ich mal, im Ausland ist, wo sie dann nicht so in dem medialen Fokus steht.
Ja, voll. Also es ist eine spielerisch eine totale Aufwertung erstmal wieder für die Bundesliga. Dortmund wird es definitiv auch wieder nach oben katapultieren, meiner Meinung nach, weil sie einfach immer noch eine absolute Ausnahmespielerin ist. Und ich glaube, ja, sie hat das schon gut gemacht, ne? Ich glaube, sie hat sich das auch gut bezahlen lassen, die 2 Jahre in Rumänien.
Glaube ich auch.
und kommt jetzt, kehrt jetzt, sage ich mal, zu ihrem Herzensverein zurück und wird da mit offenen Armen empfangen. Und das ist ja auch die Ansage, ne? Irgendwie, was ich gelesen hatte, der Kontakt war nie abgerissen. Also ich glaube, man hatte von Anfang an irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf oder den Versuch auch durchdacht, dass vielleicht mal ein Comeback zustande kommt. Und dass es so schnell ist, dass es jetzt so schnell zustande kommt, ja, überrascht mich ein bisschen, aber es ist für die Bundesliga und, sage ich mal, für den deutschen Damenhandball eher positiv zu bewerten.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist schon auf jeden Fall schon nochmal ein Schub, was es der, ja, der Liga auf jeden Fall noch geben kann, wenn so eine profilierte Spielerin, eine bekannte Spielerin ist, die noch zurückkommt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und vielleicht ist sie dann noch nicht so ganz glücklich geworden im Ausland, wie sie das vielleicht ursprünglich mal gedacht hatte. Und deswegen ist es mit Sicherheit in der Heimat immer sehr, sehr schön in Dortmund. Und lass uns dann jetzt zum Aufregerthema, glaube ich, kommen. Ich glaube, fast alle, die Handball verfolgen, haben es irgendwie mitbekommen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so tief im Frauenhandball drinne stecken. Der Trainer vom Thüringer HC, Herbert Müller, hat ja nach der knappen Niederlage gegen die HB Ludwigsburg doch sehr, sehr gewütet. Am Mikrofon danach bei der Pressekonferenz hat unterstellt, dass die Schiedsrichter mit, also dass die ganze Zeit 9-7 gespielt haben, also dass die Schiedsrichter die ganze Zeit auf der Seite vom HB Ludwigsburg mit dabei gewesen sind. Sehr, sehr krasse Vorwürfe, Robin, das sieht man nicht aller Tage. Also da war jemand wirklich sehr, sehr angefressen, dass es in diesem engen Spiel, was er mit 23-22 geendet hat, nicht gereicht hat, um da den zweiten Niederlage den Ludwigsburg hinzugefügt haben.
Ja, es war schon krass, ne? Also jeder, der es nicht gesehen hat, die Videos kursieren gerade bei Instagram und Co. In den sozialen Medien gehen sie rauf und runter, wie der Wüterich Herbert Müller da wirklich sich um Kopf und Kragen redet und sich absolut in Rage redet und kaum aufzuhalten ist. Und man sieht, dass er versucht wird zu bremsen, aber nicht gebremst werden möchte, sage ich mal. Und es ist einfach schlichtweg ein Ausraster, der so nicht in Ordnung ist. Er kann Kritik äußern. Ne? Er hat auch gesagt, dass es ihm leid tut. Tatsächlich ja schon, die Art und Weise, wie er das kommuniziert hat, aber er hält ja an seiner Kritik fest, ne? Und diese Kritik darf er äußern, ne? Also klar kann er sagen, dass es ihm nicht passt, wie die Schiedsrichter sich da präsentiert haben, aber das muss er auf eine andere Art und Weise tun und vollkommen zu Recht wurde er jetzt nach dieser Entgleisung auch von der HBF, also von der Bundesliga der Frauen mit einer Geldstrafe belegt.
Genau, da gab es eine entsprechende saftige Geldstrafe jetzt gegen ihn. Auf jeden Fall, wie gesagt, eine richtige Entscheidung, weil es dann schon auch ja sehr, sehr hart auf jeden Fall gewesen ist. Wie gesagt, Emotionen gehören alle zum Sport, das kennen wir alle. Und ich glaube, der ein oder andere Zuschauer hat es auch schon mal dabei erwischt, auf jeden Fall auch gegen Schiedsrichter Entscheidungen zu protestieren und so weiter. Aber das war dann auch einfach, glaube ich, dann ein bisschen sehr, sehr hart, dem wieder umgegangen ist. Es war ja vor allen Dingen der Ausgangspunkt auch der Kritik, die ihn dann ein bisschen überschauen hat, dass das dieser 7 Meter kurz vor Schluss, wo es einen Foul gegeben hat, nicht auf Ballseite, sondern auch ein bisschen abseits davon, die Schiedsrichter dann 7 Meter entschieden haben, was ihn dann wirklich hat explodieren lassen, weil dann mit dem 23, 21, 1,5 Minuten vor Schluss dann auch die Partie dann entschieden gewesen ist. Wie gesagt, kann ich nachvollziehen, aber man kann das auch mit Sicherheit anders äußern. Die Ludwigsburgerinnen haben dann auch auf Instagram noch ein bisschen was gepostet, dass man sich da auch mehr Fairplay wünschte, dass sie sowieso das Gefühl hatten, dass die ganze Zeit die Fans sehr, sehr, ja, unfair mit den Spielerinnen vom Ludwigsburg umgegangen sind. Da sind wohl auch, ich glaube, ich habe es gesehen, Klatschpappen geflogen in Richtung Spielerinnen und so. Und auch die Pfiffe, die es dann gegen Xenia Smith dann auch gab. Wie gesagt, Emotionen gehören dazu, aber ich glaube, in dem Sinne sind einfach die Emotionen dann einfach zu hoch gekocht und da sollte man dann erstmal ein bisschen, ja, nachdenken, bevor man dann solche Worte äußert, auf jeden Fall.
Absolut, absolut. Ja, ne, eine Sperre hätte ja auch noch in Betracht kommen können, aber
ja.
Da wurde sich ja drauf geeinigt, sag ich mal. Also da wurde ja jetzt von abgesehen, weil ja eben diese Einsicht auch gekommen ist. Also er ist da. Er ist sich, glaube ich, auch bewusst, dass er da echt voll übers Ziel hinausgeschossen ist. Und ich glaube, dass das eher in der Hitze des Gefechts war, weil man sich in Thüringen, glaube ich, auch noch eine bessere Tabellenposition erhofft hätte, sage ich mal, nach 20 respektive 21 Spieltagen.
Ja, definitiv. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Gut, damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezensionen schreiben bei Spotify und iTunes. Habt ihr dazu die Möglichkeit, uns auch gerne folgen bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Mit Herrn Ando findet ihr uns dort jeweils. Ja, und dann schauen wir mal. Die Bundesliga geht jetzt weiter bei den Männern wieder. Wir haben schon das Nordderby, was ansteht. Wir haben ein Klassenduell zwischen Bietigheim und Potsdam, die beide um den Abstieg kämpfen. Da werde ich auch dann live vor Ort sein und damit sie nächste Woche berichten, mir noch mit ein paar O-Tönen und dann schauen wir mal, was die nächsten Tage so für uns bereithalten. Ihr solltet auf jeden Fall uns folgen und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Andorf im Handball-Talk auf Sport 1.